Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Lyrik und Prosa schreibt der britische Autor John Burnside, darunter drei Romane, in denen er sich ganz speziell mit seiner eigenen Biografie auseinandergesetzt hat. Der erste davon hieß Lügen über meinen Vater und dieser Roman hat ihn in Deutschland so richtig bekannt gemacht. Der dritte, der jetzt auf Deutsch erschienen ist, heißt Über Liebe und Magie. Darum geht es jetzt und ich begrüße ganz herzlich John Burnside auf dem blauen Sofa. John Burnside, etwas, das ich mich schon oft gefragt habe, aber in diesem Fall jetzt ganz besonders. Ihr neuer Band, der dritte Band der Memoirs, der Autobiografie, ist jetzt auf Deutsch erschienen, aber in Großbritannien schon, also im Original schon vor 5 Jahren. Wie ist es denn nach so einem langen zeitlichen Abstand darüber zu sprechen überhaupt?
Well, the main thing is remembering.
Naja, hauptsächlich geht es darum, dass ich mich daran erinnern muss, was ich mal geschrieben habe. Ich habe gerade ein Buch über Lyrik geschrieben, die Geschichte der Lyrik im 20. Jahrhundert. Und das ist gerade erst in Großbritannien rausgekommen. Also am Montag in dieser Woche habe ich gerade darüber gesprochen. Jetzt sitze ich hier, spreche über dieses Buch. Und das ist noch in meinem Gedächtnis. Aber das Neue hier ist 5 Jahre alt. Das ist natürlich ganz schön, dass man wieder zurückkommt, sich daran erinnert, an einige Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe und was ich damals versuchte zu bewerkstelligen. Und da kann ich drüber nachdenken, ob es erfolgreich war, ob ich es hätte besser machen können. Es ist ganz schön, nochmal im Nachhinein drüber nachzudenken und einfach über die Entscheidung, die ich getroffen habe, nachzudenken.
Auf Deutsch heißt das Buch Über Liebe und Magie. Im Untertitel I put a spell on you. Und I put a spell on you ist auch der Titel im Original. Und I put a spell on you, das war der Titel eines ganz berühmten Songs von Nina Simone von 1965. Wann, können Sie sich noch erinnern, haben Sie den zum ersten Mal gehört?
Ich habe das Lied zusammen mit meiner Mutter gehört damals, meiner Cousine Madeleine und ihrem Ehemann Jack. Und Madeleine, meine Cousine, das war die wirklich gestylteste Person, die ich kannte. Sie war wirklich eine Modeverrückte. Wir haben die Mods genannt. Und wir hatten ja nicht viel Geld damals. Und sie hat ihre eigene Kleidung hergestellt. Und sie hat im Fernsehen und in Magazinen ihre Inspirationen bekommen für die Kleider, die sie gemacht hat. Und ich habe sie einfach für sehr stylisch gehalten. Und jedes Mal hatte sie andere Haare, mal mit Farbe oder anders frisiert und so. Und sie hatte so einen tragbaren Schallplattenspieler für meine Mutter. Meine Mutter, die hat unheimlich gerne Madeleine gemocht und sie hat ja viele Nichten und Madeleine hat dann diese Lieder gespielt, die ihr gefielen. Und meine Mutter war eigentlich sehr altmodisch in ihrem Musikgeschmack, Dean Martin, Frank Sinatra und so weiter. Und meine Cousine hat ihr dann die neuesten Lieder vorgestellt. Und manchmal funktioniert das, manchmal nicht so gut. Aber bei dieser Gelegenheit hat sie dieses Lied vorbeigebracht. Ich war damals 9 Jahre alt und Nana Muscuri fing an mit einer Eröffnung. Und dann kam diese wunderbare Stimme. Und das schien die schönste Stimme in meinem Leben zu sein. Und wir hatten damals auch ein Radio mit 3 Kanälen. Und ich wusste damals nicht so richtig viel über Musik. Und plötzlich war es so, als würde die Tür aufgehen zu einem neuen Universum. Ich dachte mir, es muss noch andere Musik geben wie diese Musik. Und ich dachte eigentlich, dass Nina Simone das Lied auch geschrieben hätte. Es war aber ein anderer Autor und habe dann versucht, etwas über ihn herauszufinden. Und das war einer, der nannte sich Screaming Jay Hawkins. Und die Geschichte erzähle ich ja auch. Ja, das ist es im Grunde genommen.
Hat der Song, also I put a spell on you, könnte man ja so übersetzen, ich verzaubere dich. Hat der Song Sie verzaubert? Kann man das so sagen?
Ja, ich war ja schon verzaubert von meiner Cousine. Aber es ging einfach um dieses Gefühl, dass man einfach aufgibt, dass man sich hingibt in seinem Willen, dass jemand einem sagt, ich werde dich dazu bringen, dass du dich mir hingibst, dass du dich in mich verliebst und so weiter. Und das war sehr interessant, auch für mich als Neunjährigen. Und später in meinem Leben kam dieses Lied auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder zurück. Und ich habe junge Frauen kennengelernt, wir haben uns in Cafés getroffen, da war eine junge Frau, eines Tages kam sie ins Café und sie guckte mich an und sie sagte zu mir, I put a spell on you, ich verzaubere dich. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und dann kurze Zeit darauf wurde sie ermordet. Und die Geschichte, das war so eine Art Liebesdreiecks, wurde ermordet von der Freundin. Es wurde von der Freundin von ihrem Freund ermordet. Und da sah ich dann eben auch die tragische Seite der Leidenschaft und dieser Dinge.
Und wenn Sie diesen Song heute hören, wirkt er auch noch so auf Sie?
Oh ja.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und was war das Besondere an der Version von Screaming Jay Hawkins? Denn das ist ja die Originalversion, das haben Sie schon gesagt. Sie schreiben auch in dem Buch darüber, dass es viele Coverversionen von diesem Lied gibt. Keine hat Ihnen gefallen, bis auf die von Nina Simone und von Screaming Jay Hawkins. Und Sie haben gerade schon gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte. Was hat es damit auf sich?
Well, the Hawkins version
Also bei der Hawkins-Version, da geht es eigentlich darum, was während der Aufnahme des Lieds passierte. Die Geschichte von Screaming Jay Hawkins war eine Ballade. Und er hatte eine sehr schöne, fast opernhafte Stimme. Und hat ja auch eingesetzt für Balladen. Es war ursprünglich also eine Ballade. Und die Geschichte dahinter war, dass eine Freundin ihn verlassen hatte. Und er hat das Lied geschrieben, zu sagen, du kannst mich nicht verlassen, ich verlasse dich. Und jemand hat ihn gehört, wie er das gespielt hat in einem Club und er sagte, okay, wir machen daraus eine Platte. Ging also ins Studio und die haben es gespielt mit Piano, wie eine Ballade. Aber das funktionierte irgendwie nicht so richtig. Keiner wusste, warum. Der Typ sagte, wie können wir da hinkommen, dass das funktioniert? Er sagte, warum nicht mal was trinken? Warum trinken wir nicht ganz viel? Die haben also ganz viel zu trinken gebracht, Whisky und was sonst noch. Und alle waren betrunken. Und dann wurde das Ganze aufgenommen und statt, dass es diese sanfte Ballade war, wurde es zu einem richtig brutalen Lied, Voodoo-Lied. Und das war der Anfang dieser Voodoo-Popmusik, die dann irgendwann ziemlich populär wurde. Und etwas kam daraus, so eine Art Verrücktheit ergab sich da. Und zum Teil war das aufgeführt, zum Teil war es auch echt. Und das ist etwas, was sich damals so entwickelt hat. Und bei der Höhe seiner Karriere, da gab es eine tolle Platte, die er gemacht hat, Schwarze Musik für Weiße. Und da ist er da auf der Plattencover da in einem wilden Outfit mit einem Schädel, der dahinter steht. Und er trägt eine weiße Frau vor sich hin als Opfer. Und das ist praktisch eine Karikatur. Und darauf bezieht sich das.
Aber das ist ja eigentlich nicht das, worauf Sie mit diesem Titel des Buches I Put a Spell on You hinaus wollen. Es geht ja eher um die Magie des Augenblicks. Und es geht um diese Frauen, die für den Ich-Erzähler immer unerreichbar bleiben. Also das beginnt mit der Cousine, die Ihnen das Lied vorgespielt hat. Dann Annie, die Ihnen den Song ins Ohr gesungen hat und die gar nicht erreichbar war. Es war auch, glaube ich, gar kein Thema, da eine Beziehung zu beginnen. Aber sie, die dann eben auf schlimme Weise umgekommen ist. Dann später Christina, eine Frau während des Studiums, und Cathy noch später. Alles Frauen, die ja, auf gewisse Weise nicht erreichbar waren. Und da habe ich mich gefragt, steckt gerade, oder warum haben Sie sich gerade mit dieser Art von Liebe befasst? Warum kommt keine gelingende Liebe in diesem Buch vor, sondern immer eine unerreichbare? Steckt da eine besondere Magie drin in diesem Nicht-Erreichbaren?
Ja.
Das Wichtigste über die dritte Geschichte mit Christina, das war ja, dass es möglich gewesen wäre, eine Beziehung zu haben, aber ich wollte es nicht zulassen. Sie hätte es vielleicht gerne zugelassen, aber mehr auf normale Art und Weise. Und ich weiß nicht warum, aber als ich das Buch geschrieben habe, viele Jahre später, da habe ich erst mal verstanden, warum ich diese Beziehung verweigert habe.
Also Angst vor Enttäuschung vielleicht?
Vielleicht. Normalerweise sagt man ja, man hat Angst, sich zu verpflichten, aber das klingt so einfach. Ich bin ja in einer Welt aufgewachsen, Da akzeptierte man die traditionelle Geschichte über Liebe, man verliebt sich, man wird ein Paar, man heiratet, man hat Kinder und all das. Und ich fand das ziemlich beängstigend. Das war für mich nicht mehr magisch, das war was Normales. Und damals in dem Alter, in dem ich war, habe ich gedacht, wenn man so eine Haushaltssituation daraus macht, dann ruiniert man die Liebe, dann ist die Magie raus. Und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, ich wollte einfach so eine Beziehung nicht haben. Ich hatte viele Freundinnen. Aber ich hatte auch tolle Freundinnen, aber die waren nie wie sie. Sie war einfach das Optimum.
Ist das nicht auch eine sehr romantische Position? Sie haben ein Zitat von F. Scott Fitzgerald Ihrem Buch vorangestellt, eins von drei Zitaten. Und das zitiere ich mal. Ein sentimentaler Mensch denkt, die Dinge würden dauern. Der Romantische dagegen hofft, entgegen aller Hoffnung, dass dies nicht stimmt. Also war das eine romantische Position, die Sie da eingenommen haben? Kann man das so sagen?
Ja, genau.
Who wants things to last?
Wenn man will, dass die Dinge dauern, wenn die Dinge andauern, werden sie langweilig. Oder sie könnten langweilig werden. Man weiß es nicht genau, aber sie könnten langweilig werden. Und dann denkt man sich, ist es nicht viel schöner, wenn man sich denkt, bei den meisten Liebesgeschichten geht es darum, dass sich zwei Menschen treffen, kurze Zeit, und die Umstände halten sie auseinander. Und warum wählt man das dann nicht? Wie wäre es, wenn Romeo und Julia, wenn die sich geheiratet hätten und wenn sie vier Kinder gehabt hätten und wenn Romeo irgendwo als Mechaniker gearbeitet hätte oder so, wie langweilig wäre das gewesen? Oder Antonius und Kleopatra, egal wer, wie schlimm wäre es nicht gewesen, wenn man dann so eine permanente langfristige Beziehung eingegangen wäre? Und das ist eine romantische Position. Vielleicht auch der Standpunkt eines Sentimentalen, der denkt, oh, das muss immer dauern. Als Kind habe ich Popmusik gehört und ich erinnere mich an ein Lied, das ist Everlasting Love. Und das klingt so, oh, ich möchte dein Liebhaber die ganze Zeit über sein, deine Liebhaberin. Ich habe gedacht, nee, bloß nicht. Und gleichzeitig sagt man, wenn du mich verlässt, dann sterbe ich. Aber wenn du mich nicht verlässt, dann bin ich ruiniert, weil diese Person an mir klebt. Das ist ja vielleicht eine verrückte Idee. Also wäre es nicht besser zu sagen, ja, ich mag dich, verbringen wir einfach ein bisschen Zeit miteinander, mal sehen, was passiert. Aber es gibt nicht viele Lieder, die so sehen. Bei den meisten Liedern geht es um Sex oder Liebe. Und bei den Liedern der Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, da ging es meistens um Sex. Eine schöne Idee. Aber ich hätte gerne ein Lied, das sagte, wie wäre es, wenn wir ein paar Tage zusammenbleiben, mal sehen, was passiert. Und ich möchte dich heiraten für den Rest des Lebens. Wäre es nicht schön, wenn wir heiraten würden, statt zu warten? Worauf sollen wir warten? Das war einfach seine seltsame Konvention, eine verrückte Konvention. Ich wollte etwas Reiferes haben.
Das Buch könnte auch heißen Über Liebe und Magie und Musik, denn Musik spielt eine ganz große Rolle in diesem Buch. Einige Kapitel sind auch nach Musiktiteln benannt. Und Sie haben geschrieben, dass im Grunde die Musik, die Ihre Mutter in der Küche hörte, im Radio in der Küche, die hat Sie zum Romantiker gemacht. Was war das für Musik?
Meine Mutter hat gerne was Traditionelles gehört, also Popmusik aus den 40ern und 50ern. Ich erinnere mich an diesen einen Song, der hieß Love is a Many Splendid Thing. Und ich wusste nicht, was Many Splendid ist. Ich dachte, es wäre ein Wort, Many Splendid. Was sollte das bedeuten? Was ist ein Many Splendid Thing? Und das waren die Lieder, die sie mochte, Lieder aus dem Südpazifik oder Lieder von Frank Sinatra oder sowas. Und dann hat sie meine Musik gehört. Sie wollte eine Verbindung herstellen mit mir. Sie hat angefangen, meine Musik zu hören. Und ich erinnere mich, da war ein Lied, da hat sie gesagt, ihr gefällt das. Und mir gefiel das gar nicht. Das hieß MacArthur Park. Und das war ein lächerliches Stück. Es war einfach dumm. Und sie hat gesagt, das gefällt mir. Sie hat mir die Platte gekauft und sie hat dem zugehört, dieser Musik zugehört und die Platte gespielt. Und ich saß da und versuchte ernst zu bleiben. Die Musik fand ich richtig dämlich, aber sie fand da etwas drin und deswegen habe ich auch zugehört. Also mir hat das Lied immer noch nicht gefallen. Also den Text habe ich nicht gemocht, aber ich habe verstanden, wie sie über Liebe träumte. Und sie war mit einem Mann zusammen, der viel trank und der brutal war. Und sie war sehr unglücklich in dieser Ehe. Und sie träumte davon, einen Mann zu haben, der sie liebte, der verlässlich war und all diese schönen Dinge. Nicht? Also sie hatte keine großen Träume, aber Träume, die über ihr Leben hinausgingen. Und das fand sie in diesen Liedern. Die Lieder zeigten ihr, worüber sie nachträumte.
Das Buch ist im Grunde auch eine Liebeserklärung an ihre Mutter, die ihnen nicht nämlich geholfen hat, die weibliche Seite in sich zu leben, also Künstler zu werden. Ich möchte noch mal auf eine Art und Weise zu sprechen kommen, in der Sie das Buch strukturieren. Es ist nämlich in dem Sinne kein Roman. Es ist eine Mischung aus Erinnerungen, aus Reflexionen. Und es geht immer um verschiedene Begriffe auch. Und dann unter dem Kapitel Abschweifung, erste Abschweifung, geht es zum Beispiel um das Wort Glamoury. Und das ist ein altes schottisches Wort. Glamour steckt da drin. Was bedeutet das genau? Und was hat das auch zu tun möglicherweise mit der Magie, über die wir schon gesprochen haben, die eben bei dem Hören eines Liedes wie I Put a Spell on You zum Tragen kommt?
The word glamoury, also glamoury, etymologisch gesehen, kommt aus einem Bereich Grimoire, ein Buch der Sprüche für Hexen. Und Glamoury, die Idee dahinter ist, dass das etwas transformiert durch Magie. Und man kann das für gute oder schlechte Dinge nutzen. Zum Beispiel, wenn Sie mal den Midsommernachtstraum gesehen haben. Also die Feenkönigin, die muss sich also verlieben in den Kopf des Pferdes. Und man kann also eine schöne Frau dazu bringen, dass sie sich mit so etwas, in so etwas verliebt. Oder der König verliebt sich in irgendwas anderes. Nicht? Das ist Glamoury. Und es geht darum, Dinge zu transformieren, die normal zu sein scheinen, die man ja gar nicht so richtig beachtet, die man nicht wertschätzt. Und plötzlich hält man inne und denkt, hey, da ist doch was Interessantes, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Und bei Glamour, da geht es um diese Erscheinung, diese Anmutung, da denken wir, das ist die äußere Anmutung, darum geht es dabei. Zum Beispiel Marlene Dietrich. Wenn man Marlene Dietrich anschaut, sie ist eigentlich nicht wirklich hübsch. Also die Einzelteile sind nicht hübsch. Aber wenn man die ganze Marlene Dietrich anschaut, wenn man sie sieht, wenn sie in bestimmter Art und Weise beleuchtet wird, ist sie unglaublich glamourös. Und wenn man sie in einem Film sieht, auf dem Bildschirm, auf der Leinwand, wenn es richtig gut gemacht ist, dann sieht man einen Ausdruck einer bestimmten Frau oder Fraulichkeit, es ist nicht nur eine Person, sondern eine Idee der Schönheit, die da zum Ausdruck kommt. Das ist ein Teil der Glamoury. Glamoury kann aber eben auch, wie Sie sagten, dazu führen, dass man verführt wird oder getäuscht wird von etwas, das nicht echt ist. Also es ist nicht das, was man denkt, dass es ist.
Also es hat auch eine dunkle Seite. Es gibt noch ein Wort, dem Sie ein Kapitel widmen, eine Abweichung, und zwar dem alten schottischen Wort Thrawn. Das wird eigentlich nicht mehr benutzt in der alltäglichen Sprache und es hat auch sehr viele Bedeutungen. Eine davon ist wild zum Beispiel und von der Norm abweichend. Was sehr interessant ist, es geht viel in Ihrem Buch auch um das Erwachsenwerden und um das Erwachsenwerden des Jungen und darum, dass die Gesellschaft eigentlich von dem Jungen, von dem größer werdenden Jungen dieses Wilde immer mehr abzieht. Also dass das Wilde immer mehr verschwindet. Und das ist ja eigentlich eine Tragödie. Und Sie versuchen jetzt, die Ambivalenz zu lösen in Ihrem Buch durch Überlegungen, wie kann ich, wenn ich mich der Gesellschaft anpassen muss, doch trotzdem etwas von dieser Wildheit erst mal wiederentdecken und bewahren. Und was hilft dabei? Ist es auch das Schreiben? Hat Ihnen das geholfen, sozusagen die Wildheit zu konservieren?
Ja, würde ich schon sagen.
Henry Miller once said,
jemand hat mal gesagt, was ist der Vorteil davon, dass man sich anpasst an eine so schreckliche Gesellschaft, dass man also mitzieht. Als Kind hieß es immer, der ist gut angepasst oder schlecht angepasst. Und von früh auf wollte ich nicht angepasst sein an diese Welt, an diese Gesellschaft. Und da gibt es zwei Aspekte, die mir als Mann immer auffielen, als ich aufwuchs. Gerade die männliche Erfahrung spreche ich hier an, wenn man als Mann aufwächst, Dinge verliert. Auf der einen Seite gab es das Risiko, diese Wildheit zu verlieren, dieses Throne, diese Fähigkeit zu sagen, ich will ich sein, ich will nicht das sein, was andere von mir wollen. Und es gibt ja so viel Druck, wenn man in der Arbeiterklasse ist, da sagt man, mach das, was wir dir sagen, aber bekommst du etwas, einen schönen Arbeitsplatz oder dies oder jenes. Und da gibt es noch eine andere Seite, die ich auch anspreche in dem Buch. Im Manne, in der Person, gibt es auch immer so einen kleinen weiblichen Zwilling. Ich benutze männlich-weiblich nur im Sinne von Yin und Yang, also nicht, um da irgendwie eine Gender-Diskussion zu führen, was ein Mann sein soll, was eine Frau sein soll. An sowas glaube ich nicht. Und ich habe immer gedacht, ja, in meiner Gesellschaft, wo ich aufgewachsen bin, um ein Mann zu werden, um vom Jungen zum Mann zu werden, musste man dieses sanfte, sensitive, weibliche abgeben aus seiner männlichen Persönlichkeit. Ein Mann wurde nur anerkannt, wenn er stark, hart, zäh war, all diese Dinge. Und das bedeutete, dass man nicht einfach nur etwas aufgibt, sondern zeigt, nach außen zeigt, dass man diesen Teil der eigenen Persönlichkeit aktiv aufgibt, also nicht nur sich, dass man das nicht nur ist, sondern auch zeigt, dass man nicht mehr nett und freundlich ist. Und dieses Wort Thrawn, das hat mich zum Denken gebracht. Da gab es einen Jungen, also ging es um einen kleinen Frosch, der lebte, und ein anderer Junge, ich mochte den Frosch, der Junge hat draufgedreht, hat ihn getötet, einfach so, aus reiner Freude an der Grausamkeit. Und damit hat der Junge mir gezeigt, dass er nicht diese sanfte, nette Seite an sich hatte. Er war ein richtiger Mann, er konnte den Frosch einfach so zertreten. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist etwas, wo wir gezwungen werden, das aufzugeben. Das ist also diese Freundlichkeit, die wir abgeben müssen.
Und wie kann man zurück an diesen weiblichen Kern, sage ich mal, an diesen anderen Kern? Da nochmal die Frage, hat Ihnen da das Schreiben geholfen, sozusagen diese Ganzheit, dieses Unzerstörbare in sich wieder zu entdecken?
I think the journey is continuing.
Ich glaube, die Reise, die liegt noch vor mir, die geht weiter. Wenn man schreibt, also wenn ich schreibe, dann erkenne ich dabei, dass man nicht nur ein Geschlecht ist, sondern ein ganzer Mensch. Es ist etwas Holistisches. In der Magie, in der Tradition der Magie, da ist es ja immer so, dass der Magier, der das praktiziert, der versucht, ein integriertes Selbst haben will. Er bringt alle Teile des Selbst zusammen. Die Teile, die anerkannt werden, die vernachlässigt werden, die Teile, wo die Gesellschaft sagt, nee, diesen Teil von dir wollen wir nicht. Und ein Magier bringt das alles zusammen, als Einheit, als ein individuelles Selbst. Und in der Magie, das ist so eine Art mystische Heirat, eine mystische Hochzeit, eine mystische Vereinigung zwischen Mann und Frau, die beiden als gegenteilige Elemente des Individuums werden wieder zusammengebracht und vereinheitlicht und vereint. Schreiben ist möglicherweise etwas wie Magie, weil wir die Imagination nutzen, um etwas zu schöpfen, was es vorher nicht gab.
Und es gibt auch noch andere Momente, in denen man diese Magie, also die Ganzheit, wiederfinden kann. Und das ist das sich zurückziehen in die Natur. Das beschreiben Sie auch als ganz, ganz wichtig. Also es gibt da eine wunderbare Geschichte, wie Sie sich in der Tundra in Norwegen verirrt haben. Und dieses Kapitel heißt, warum sich verirren ein Augenblick von Glück ist. Aber John Burnside, bevor wir jetzt gleich zum Schluss unseres Gesprächs kommen, doch noch die Frage, ich muss sie Ihnen stellen, nach dem Brexit. Meinen Sie, es ist ein Deal noch möglich? Denn davon wird ja gerade in diesen Stunden auch gesprochen, darüber wird verhandelt. Wie sehen Sie das?
Man kann natürlich einen Deal bekommen, aber ich möchte nicht, dass es einen Deal gibt im Sinne von, alles, was wir jetzt machen, wird falsch sein. Der Grund, warum das Ganze passiert, war von Anfang an schon falsch. Von Anfang an war das falsch. Das passierte ja nur, dass der vorherige Premierminister David Cameron einen Fehler gemacht hat. Er hat seinen Mut verloren, also das bisschen Mut, was er noch hatte. Und er hatte eine Situation geschaffen damals, die unnötig ist. Es hätte dieses Referendum nie geben sollen. Ja, und dann gab es eben sehr rücksichtslose, unehrliche Leute, die sind in den Prozess eingestiegen und haben falsche Nachrichten verbreitet und haben die Leute dazu gebracht, gegen ihr eigenes Interesse, gegen ihr Wissen zu handeln. Und nach der Abstimmung haben einige Leute gesagt, oh, das war ein Fehler. Ich habe eigentlich nicht wirklich verstanden, worum es ging bei dem Referendum. Und eigentlich hätte es dann ein zweites Referendum geben müssen. Und man hätte sagen müssen, das erste war null und nichtig. Nach diesem Moment, nachdem diese Brexiteers, die haben ja immer gesagt, wir müssen Europa verlassen, wir müssen die EU verlassen. Ich habe immer gesagt, warum eigentlich? Ganz viele Leute, die für Leave gestimmt haben, die haben gesagt, nee, wollte ich gar nicht, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Ich glaube, das Wichtige daran ist, die Briten haben eigentlich nie sich verbunden mit der zentralen Idee, um die es geht in der EU, was die Idee Europas eigentlich bedeutet. Vielleicht, weil wir nie so richtig besetzt wurden während eines Krieges. Deswegen hatten wir nie diese Situation wie im Balkan zum Beispiel. Aber die Idee ist ja Frieden. Es gibt natürlich Korruption, es gibt Fehler, es gibt Dinge, die korrigiert werden müssen in Brüssel, wie auch sonst überall. Aber die zentrale Idee, die Idee des Friedens, das ist eine Idee, mit der die Leute nicht richtig gesehen haben. Und man muss den Leuten, wenn man den Leuten erklärt hat, worum es wirklich ging, dann wäre das nie ein Problem gewesen. Ich bin mir nicht sicher, was passieren wird. Kann sein, dass irgendein Deal zustande kommt. Das wird bedeutungslos sein. Ich glaube, für Großbritannien ist es immer was Schreckliches, für Europa auch. Es ist einfach Teil eines weltweiten Gefühls des Populismus, des Nationalismus, der Fremdenfeindlichkeit, die gerade umhergehen. Und ich hoffe, ich glaube immer, dass das Pendel so weit in diese Richtung ausgeschlagen hat und jetzt schlägt es in die andere Richtung auch wieder aus, wenn Amerika in die Knie geht, das passiert ja irgendwann mit Trump, dann wird man sehen, was da passiert nach dem Brexit mit Großbritannien. Kommt einfach darauf an, wie weit das Pendel wieder zurück ausschlägt. Ich bin nicht optimistisch, aber hoffnungsvoll.
Vielen Dank, John Burnside, und sein neues Buch über Liebe und Magie ist ein Nachdenken über die Möglichkeiten, andere Lebensmuster zu finden und trotzdem innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges zu bleiben. Ein ganz wunderbares Buch. Vielen Dank. Das Buch ist im Penguin Verlag übrigens erschienen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, John Burnside. Danke.